Das ist für uns als FC St. Pauli ein großer Anspruch, dass wir eben nicht immer nur gegen etwas sind, nämlich gegen Investorinnen oder gegen Oligarchen oder gegen Milliardäre, sondern wir haben einen Punkt, wir gestalten es anders und sind sozusagen Aktivistinnen für eine andere Finanzierung. Das war unsere Idee.
Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Matters. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Annalena Kümpel. Ich bin normalpolitisch interessiert und ausnahmsweise für diese Folge relevant überhaupt nicht Fußball interessiert. Mir digital gegenüber sitzt wie immer der wunderbare und auf jeden Fall fußballinteressiertere Rasmus Andresen. Hi Rasmus.
Also das kann man auf jeden Fall sagen. Hi, ich freue mich auf die heutige Folge. Ich bin nicht nur Fußballfan, sondern auch Europaabgeordneter für die Grünen.
Yes. Wir sprechen heute über ein Thema, das vielleicht nicht auf den ersten Blick perfekt zu Money Matters passt. Aber wenn man genauer hinschaut, dann hat es doch ganz schön viel mit unserem Schwerpunkt zu tun, mit zukunftsfähiger Finanzpolitik. Das hier ist eine Spezialfolge und Rasmus, du freust dich ganz besonders auf unseren Gast. Erzähl uns warum.
Das tue ich tatsächlich, denn es geht heute um Profifußball und Profifußball ist ein sehr spannendes Feld auch aus einer wirtschafts- und finanzpolitischen Sicht, denn die große Frage im Fußball ist zurzeit, wie man Fußball gerechter und aber auch wirtschaftlich nachhaltiger aufstellen kann. Viele Vereine sind heute eigentlich mehr Unternehmen als Sportvereine und gerade auch im Profifußball bestimmen Finanzinvestoren, ganz egal, ob das so große Konzerne wie Red Bull sind oder Ölscheichs aus den arabischen Ländern, das Geschäft und dominieren auch mit ihren Vereinen die Fußballligen. Aber es gibt auch Alternativen dazu und die Möglichkeit, auch den Profisport anders aufzustellen. Und da ist der 1. FC St. Pauli ein sehr gutes Beispiel für. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Genau, St. Pauli setzt nicht nur auf kurzfristige Profite, sondern eben auf wirtschaftliche Solidarität, auf Fanmitbestimmung und auf gesellschaftliches Engagement. Und das Ganze haben sie jetzt in einem Genossenschaftsmodell umgesetzt am Ende. Und was das konkret bedeutet und wie das vielleicht auch Vorbild sein könnte für andere Vereine, darüber sprechen wir gleich mit unserem Gast.
Genau, und der Gast ist Oke Göttlich. Oke ist Präsident vom FC St. Pauli. Oke, schön, dass du bei uns bist.
Ja, herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Oke, dass sich im Profifußball Dinge sehr kapitalistisch entwickeln, das habe sogar ich mitgekriegt als Nicht-Fußball-Fan. Viele Clubs stehen immer mehr unter dem Einfluss von Investoren und es gibt ja durchaus auch viel Kritik daran. Welche Auswirkungen hat es denn auf den Sport?
Naja, in allererster Linie werden sehr viele Dinge rein von Finanzseite zuerst gedacht und dann von der Sportseite. Also das heißt, wir entfernen uns so ein bisschen von dem Kerngeschäft. Was meine ich damit? Es werden natürlich die kommerziellen Interessen und auch die Erlösstrukturen und die Kapitalstrukturen darauf ausgelegt, dass man möglichst schnell höher weiter kommt. Und das Problem dabei ist aber natürlich, dass der Sport dann so ein bisschen in einem ungleichen Wettbewerb endet, sodass natürlich dann nachher das Geld, sage ich mal, durchaus einen relevanten Faktor spielt, ob ein Sportteam das andere schlagen kann oder wahrscheinlicher schlagen kann. Und das entfernt uns natürlich von einem eigentlich mal gleichen Wettbewerbsgedanken, wo Team A gegen Team B spielt und man nicht weiß, wer gewinnt. Das ist natürlich etwas aufgebrochen worden und wird durch Kapitalisierung und auch wirtschaftlicher und finanzieller Planbarkeit etwas ad absurdum geführt, dass nicht mehr die Tagesform und die sportliche Performance an dem Tag alleine ausschlaggebend ist.
Was sind da aus deiner Sicht so die großen Baustellen? Also wir diskutieren ja viel hier im Podcast über Wirtschafts- und Finanzfragen und haben deshalb jetzt extra mal auch den Fußball in den Blick genommen. Und dort ist es ja so, dass sich auch Profiligen oder auch im europäischen Kontext man sich ja Regeln gibt dafür, wie auch der Fußball funktioniert. Was sind aus deiner Sicht so die Baustellen, wo du sagst, Auf die kommt es an.
Ja, die Kernfrage, die natürlich von der Kapitalseite gerne in Frage gestellt wird, ist ein Verbandsrecht höher einzuschätzen als ein Wettbewerbs- oder Gesellschaftsrecht? Dazu muss man sagen, die Verbände organisieren aber die Wettbewerbe. Ohne die Wettbewerbe und ohne die Verbände würde es diese Wettbewerbe eben gar nicht geben. Das ist schon mal ein Punkt, wo man eine deutliche Klärung herbeiführen muss. Verbandsrecht ist hier ausschlaggebend. Das andere ist damit einhergehend die sogenannte 50+1 Regelung, die ja besagt in Deutschland, dass den Mitgliedern eines EVs 50+1 Stimme Mitbestimmung, also die Mehrheit in Profifußballverein gehört. Da muss sich der FC St. Pauli keine Gedanken machen, weil wir sind ein eingetragener EV, der 100% seinen Mitgliedern gehört. Aber wobei ist diese 50+1 Regel dann wichtig? Das ist die, wenn die Profifußballabteilung ausgegliedert wird, wie bei mehr als 30 Vereinen in erster und zweiter Liga in eine Kapitalgesellschaft, dann muss der Mutterverein nach wie vor 50+1 Stimme haben. Damit sind wir in Deutschland aber auf einer Insel der Glückseligen und müssen die auch unbedingt beibehalten. Dafür kämpft der FC St. Pauli. Und auch andere Länder schauen sich das an, wie England zum Beispiel, ob sie eine solche Regulierung auch einführen, weil natürlich die Mittelherkünfte und die reinen Kapitalinteressen dort besondere Blüten schlagen. Und das ist ganz elementar. Diese Mitbestimmung ist ja nicht nur eine der Mitbestimmung wegen, sondern Sport und in dem Fall Fußball ist etwas, was viele Menschen in Bewegung bringt, eine große Leidenschaft an den Tag bringt. Hier leben wir eine Community, die sozusagen auch partizipieren möchte, mitgestalten möchte. Wir lassen Leute teilhaben und das wird natürlich von der Kapitalseite häufig als unprofessionell, amateurhaft. Wie soll denn der warm an Menschen gute Entscheidungen treffen können, ich sag mal konterkariert oder negativ behaftet, wobei natürlich, und das erleben wir beim FC St. Pauli und das ist uns auch wichtig, natürlich auch diese Mitsprache und Teilhabe unserer Menschen hier dazu führt, dass wir eben auch manche Harakiri-Finanzierung oder manche Themen nicht einfach machen können, wollen oder werden. Und wir sehen ja auch, dass viele Vereine, die früher mal sehr erfolgreich und groß gewesen sind, sich mit auch sehr viel Geld von außen ziemlich verheben können und mit dreistelligen Millionenbeträgen teilweise jetzt nicht unbedingt deutlich sportlich erfolgreicher geworden sind. Und das sind die Gefahren, genauso wie europäisches Recht ist natürlich nicht deutsches Recht und unsere Regulierungen, die wir in Deutschland haben, sind natürlich nicht allgemein europäisch oder gar global zu sehen, weswegen du natürlich auch wiederum das ganze Thema Wettbewerb auch natürlich in weiteren Wellen denken musst und dementsprechend die Bretter dicker werden, die du zu bohren hast, als man sich's immer so leicht sonst vorstellen mag.
Bevor wir auch gleich nochmal ein bisschen darauf kommen, was ihr auch als FC St. Pauli in den Bereichen macht und auch anders macht, würde mich nochmal ein bisschen mehr interessieren zu dieser 50+1 Geschichte. Du hast es ja gerade auch ein bisschen im Kontext gesetzt zu anderen Ligen. Man kennt ja die Beispiele, wenn man sich ein bisschen für Fußball interessiert, aus der Champions League oder aus vor allem Großbritannien, dass dort auch ganz andere Modelle mit Investoren gefahren werden. Auf der einen Seite sehen wir ja aber auch, dass die 50+1 Debatte in Deutschland, wenn ich da richtig informiert bin, ja auch sehr kontrovers geführt wird und das ja, glaube ich, auch in der deutschen Fußballliga zum einen sehr unterschiedliche Ansichten gibt und zum anderen, wenn ich mir mal so die Vereinsstrukturen angucke, auch von Mitbewerbern von euch aus der Bundesliga beispielsweise, dann gibt es dort ja auch bereits jetzt schon Möglichkeiten, sag ich mal, diese Investorenferne sicherzustellen, so wie ich das jetzt mal politisch formulieren, auch ein bisschen zu hintertreiben oder wie siehst du das? Vielleicht möchtest du dazu noch mal ein bisschen was sagen.
Ich muss ganz kurz an der Stelle unterbrechen, weil du hast gerade das richtig gesagt, Rasmus. Man weiß, dass wenn man sich ein bisschen für Fußball interessiert, jetzt hast du mich schon genug damit aufgezogen, dass ich mich nicht so doll für Fußball interessiere. Und ich vermute, ich bin in unserer Hörerinnenschaft vielleicht nicht die Einzige. Was meinst du denn, wenn du sagst, andere Finanzierungsmodelle oder Investorenmodelle, kannst du da so ganz kurz ein bisschen erklären für mich, was damit gemeint ist?
Genau, ganz klar. Also es sind Fremdkapitalmaßnahmen, die natürlich ein Investor, egal welcher Herkunft, egal aus welchem Land, bringt viel Geld mit und sagt, ich würde gerne die Mehrheitsanteile der Fußballorganisation von einem Fußballclub kaufen. Und dementsprechend wünscht er sich aber auch die Stimmenmehrheit. Also nicht nur, dass er gibt das Kapital und wünscht sich damit, wie in der Wirtschaft auch üblich, damit natürlich eine Stimmenmehrheit. Und mit dieser Stimmenmehrheit möchte er dann natürlich den Club oder Verein natürlich auch dann regeln und möchte ihn dann auch natürlich am liebsten zu Erfolg führen, um das Investment, was dieser Investor oder die Investorin tätigt, dann natürlich in 3, 5, 10, 15 Jahren mit Mehrwert wieder veräußern.
Wir finanzialisieren jetzt Fußballclubs?
Ja, genau, richtig.
Geil, okay. Hast du ein Beispiel dafür?
Ja klar, eigentlich sind das beinahe fast alle Fußballvereine, und man darf ja auch nicht unterschätzen, bis 49% ist das ja auch in Deutschland möglich. Mhm. Aber mit 49% hast du natürlich nicht die Mehrheit. Mhm. Beim FC St. Pauli zum Beispiel, bei uns ist es nicht möglich, weil wir zu 100% in einem e.V. organisiert sind. Es geht also nur bei denen, die sich ausgegliedert haben in eine GmbH, Co-KGaA oder in eine AG oder ähnliche Modelle. Und dort geht dann ein Investor zu x% rein. In Deutschland maximal 49%, wird aber, Rasmus, um deine Frage zu beantworten, natürlich manchmal auch ein bisschen konterkariert, dass sie rein finanziell mehr Anteile kaufen als die 49%, die erlaubt sind. Kaufen also beispielsweise 67% oder 70% der finanziellen Beteiligung, lassen sich aber vom Stimmrecht nur 49% einräumen. Also, dass sie nicht mehrheitlich in den Gremien beispielsweise oder in anderen Organisationen drin sind. Also, es wird teilweise so unterlaufen in den Ligen, also außerhalb Deutschlands, wo 50+1 gar nicht existiert, kaufen manche Investorengruppen inzwischen. Das sind nämlich ganze Fonds oder ganze Investorenkollektive, kaufen bis zu 100% des gesamten Profifußballs eines Clubs. Und diese 100% wollen dann natürlich auch durchregieren. Und da erleben wir natürlich gerade viele amerikanische Investmentfonds oder Investmentfonds aus dem Mittleren Osten investieren und wollen eben eine Rendite generieren und haben dann natürlich lustige Ideen, wie zum Beispiel, wir wissen jetzt ganz genau, wie Scouting funktioniert, wo wir junge Talente aus verschiedenen Ländern einfach billig frühzeitig einkaufen und dann teuer irgendwann verkaufen. Und dann wird damit natürlich auch die Werthaltigkeit dieses Clubs höher und sie verkaufen ihre Anteile dann an den nächsten, aber natürlich Gewinn bringt. Es ist also ein Investment-Vehikel, was benutzt wird und wo den Clubs natürlich vorgemacht wird ein wenig. Dadurch verbessert sich die Lage der Clubs. Am Ende wollen aber die Investoren an ihrem Investment profitieren, gegebenenfalls für temporären sportlichen Erfolg. Siehe ein paar Erfolgsmodelle, die möchte ich natürlich auch nicht verschweigen. Da hast du dann zum Beispiel nehmen wir Man City oder nehmen wir Paris Saint-Germain, obwohl die jetzt nie super erfolgreich sind, bei Man City schon deutlich mehr. Da sitzt dann ein Staatsfonds drin, der eben das ganze Geld gibt. Man City hat wiederum, oder die City Football Group, wie sie heißt, hat 14 Fußballclubs weltweit unter ihrem Dach. Und unter diesen 14 Clubs weltweit werden dann auch die vielzähligen Talente, die frühzeitig eingekauft werden, fröhlich hin und her transferiert, so dass normal arbeitende Clubs und organisch arbeitende Clubs, wie zum Beispiel jetzt der FC St. Pauli, nur weil ich jetzt gerade da sitze, natürlich auch diesen Zugang zu Talenten deutlich schwieriger bekommen. Und das ist natürlich auch wieder ein Eingriff in den Wettbewerb und wo es definitiv Regularien bedarf. Und das ist unsere Forderung seit Jahren. Wir können nicht einerseits den großen, sehr kapitalistischen Sportligen wie der NFL in Amerika oder der NBA in Amerika nacharbeiten und sagen, wir wollen auch so eine tolle, große kommerzielle Liga sein, vergessen dann aber dabei, dass sie sehr, ich sag jetzt mal, enge Regularien haben, wo zum Beispiel klar festgelegt ist, es gibt eine Gehaltsobergrenze pro Verein. Oder es gibt eine Kaderobergrenze, das heißt, du kannst nicht ohne Ende Talente verpflichten. Oder es gibt klar festgelegte Budgets, die von der Liga zentral vermarktet werden. Und das, was wir in Deutschland oder in Europa im Profifußball erleben, ist, wir sind eine mega kommerzielle Liga ohne Regularien. Und das ist natürlich am Ende, ich sage jetzt mal in dem Sinne, ein völlig unregulierter Markt, wo wir jetzt bitte nicht anfangen wollen, auch noch über die Themen zu sprechen, dass natürlich sehr viel Geld involviert sind, sehr viele junge Leute involviert sind, junge Menschen involviert sind, die teilweise sehr früh aus ihren Familien, Umfeldern und so weiter gerissen werden, um den Traum eines Profifußballs für sich zu ermöglichen. Natürlich nicht gegen ihren Willen, werden auch gut bezahlt. Aber wir haben jetzt beispielsweise einen knapp 17-Jährigen verloren, der tatsächlich eine knapp mittlere fünfstellige Summe im Monat bei einem anderen Verein verdient.
Ich finde den Vergleich total interessant zu den USA. Der kam mir auch in Sinn, schon während du die Ausführungen gemacht hast, dass in der Tat auf der einen Seite die finanzgetriebenen Wirtschaftsinteressen da im Profisport noch viel stärker verankert sind, wenn man sich auch mal anguckt, was Basketballer beispielsweise für Gehälter bekommen. Ich habe über Weihnachten ein ZDF-Doku über die beiden Wagner-Brüder, die beiden deutschen Basketballer, die in den USA spielen, in der NBA gesehen, wo sich der derjenige, von denen er weniger wert ist, darüber beschwert, dass er nur 8 Millionen von seinem Verein als Vertragsangebot bekommen hat. Und auf der anderen Seite man dann aber auch, das wird auch dargestellt übrigens in dieser Doku, die ich sehr empfehlen kann, auch deutlich wird, wie rigide eigentlich beispielsweise dieses Transfersystem ist und es da nicht einfach möglich ist, für gute Mannschaften den Markt leer zu kaufen und die besten Spieler bei sich zu verankern, sondern man halt eben, wie du es auch schon angesprochen hast, so ein Modell hat, was ein bisschen auch auf Ausgleich setzt und so wie ich das verstehe, dadurch dann halt eben auch sichern soll, dass nicht jedes Jahr dieselbe Mannschaft oder dieselben zwei Mannschaften um den Titel spielen.
Das Prinzip dahinter, Rasmus, ist ja ganz einfach und das ist ja auch das Spannende, ist übrigens am Ende auch ein ökonomisches, nämlich, dass nicht immer wieder dieselben Meister werden, weil sie das meiste Geld haben und die besten Fußballer einkaufen können, so wie es in Europa der Fall ist. Also deshalb ist ja nicht umsonst der FC Bayern 10-mal hintereinander deutscher Meister geworden, sondern dass dort eben wechselnde Meister auch passieren, weil sie natürlich am Ende das Gesamtprodukt NBA mit einem spannenden Wettbewerb wiederum Fernsehsendern oder als und in dem Sinne Unterhaltung und Sportangebot teuer verkaufen, die Rechte daran, diese zu übertragen. Und das verstehe ich immer nicht, dass man durchaus ein Sinn auch dahinter, auch einen ökonomischen Sinn dahinter sieht, dass man Regulierungen anstrebt, um den Wettbewerb besser zu machen, um übrigens manchmal vielleicht Menschen unwürdige Themen auch etwas besser kontrollieren zu können, dass man damit sogar ein Benefit nicht nur moralisch und nicht nur regulativ, sondern letztlich sogar auch ökonomisch herbeiführt. Mhm. Und deshalb setze ich mich da auch sehr doll für ein, weil ich eigentlich gar nicht verstehen kann, warum man das nicht tun möchte. Mhm. Die Argumentation dagegen ist so ein bisschen, dass die Clubs, zum Beispiel in Deutschland, natürlich sagen, ihr hattet die Frage auch gestellt, Die 50+1-Regel gilt hier in Deutschland, aber in England zum Beispiel nicht. Es muss aber Bayern München oder Borussia Dortmund oder auch die anderen Clubs, die mal international spielen, gegen Clubs spielen, die eine andere Möglichkeit haben, sich zu kapitalisieren. Dass dann natürlich manchmal die Diskussion in Deutschland aufkommt, brauchen wir eigentlich die 50+1-Regel noch, kann ich wiederum von diesen Clubs nachvollziehen, die in diesem internationalen Wettbewerb stehen. Mir springt das nur deutlich zu kurz. Ich würde mir wünschen, dass man mit der EU, dass man mit der Politik in eine Regelung kommt, wo der Profifußball einen gewissen Sonderstatus erhält, wie sie übrigens auch einige Bereiche bekommen, wo es um die Kontrolle von Mittelherkunft und auch gewisse Regularien geht, damit dieser Volkssport Fußball ein wenig von Interessen Dritten geschützt wird und wir uns besser wieder nur um den Sport kümmern, statt vor allen Dingen um die Finanzen, um damit dann den Sport, ich sag jetzt mal, zu präsentieren oder den Leuten als Entertainment-Faktor vorzuwerfen.
Okay, also bisher, man sieht mich ja im Podcast nicht, aber im Moment gerade ist mein Job einfach ganz viel entgeistert zu gucken und das alles absurd zu finden. Ihr macht ja bei St. Pauli einige Dinge anders und habt unter anderem eine Genossenschaft gegründet. Bitte stell doch meinen Glauben an die Fußballwelt und die Menschheit wieder her und erzähl mir, was dahinter steckt.
Also nicht nur der FC St. Pauli gilt und sorgt sich sozusagen darum, dass wir es ein bisschen anders und besser machen wollen, sondern wir bekommen sehr viele Anfragen auch von anderen Clubs und Vereinen, lustigerweise auch gerade aus England, wo wir sagen, wie kann denn eine andere Finanzierung möglich sein? Wir nennen es ein bisschen, es ist natürlich auch viel, ich sage jetzt mal Suffisanz drin, ein anderer Fußball ist möglich, eine andere Finanzierung ist möglich. Oder wir sagen auch natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern in Richtung unseres Stadtnachbarn, eine kühne Idee. Denn Klaus-Michael Kühne ist der Hauptinvestor des HSV. Und wir haben folgende kühne Idee. Die kühne Idee ist, dass wir bis zum Ende März die Genossenschaft eröffnet haben, die jedem Mitglied und auch jedem Menschen, der für die Finanzierung eines anderen Fußballs stehen möchte, die Möglichkeit gibt, Genossin beim FC St. Pauli zu werden, die damit das Stadion mehrheitlich kaufen. Und diese Genossinnen haben dann die Möglichkeit, in einer Mitglieder- oder Genossenschaftsversammlung auch zu votieren, und zwar egal, wie viel Kapital sie eingezahlt haben. Und das ist der große Unterschied. Nicht derjenige mit dem dicksten Portemonnaie entscheidet, sondern wenn jemand mehrere Anteile an der Genossenschaft gekauft hat, hat er trotzdem nur eine Stimme, genau wie die Person oder der Genosse oder die Genossin, die nur einen Anteil gekauft hat. Das ist etwas demokratischer von dem Stimmverhältnis her, nicht etwas, sondern es ist die demokratischste Form, die man sich vorstellen kann. Und das ist etwas, was sehr nah am e.V., dem eingetragenen Verein, liegt, wo jedes Mitglied eine Stimme auf der Mitgliederversammlung hat und natürlich auch einzelne Themen dem Präsidium, sprich uns, ins Notizbuch schreiben darf, im Sinne von, hey, liebe Leute, wir hätten gerne eine andere Stadionbeleuchtung und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen und darum kümmern. Und ähnlich ist es bei der Genossenschaft, die dann Mehrheitseigner am Stadion wird, sodass jeder Genosse, jede Genossin Teilhaber des Stadions ist.
Ich finde das super spannend und ich will das zu Transparenzgründen sagen. Ich habe auch Anteile gezeichnet, von daher bin ich da jetzt auch kein neutraler Moderator, muss man in diesem Podcast aber Gott sei Dank ja auch nicht sein.
Ich wollte gerade sagen, seit wann sind wir neutral?
Ja, eben genau. ich dachte trotzdem, dass das vielleicht ganz interessant ist als Hinweis, aber nichtsdestotrotz, also du hast es ja gerade schon beschrieben, ihr bekommt Anfragen von anderen Fußballvereinen, auch aus England, das finde ich sehr interessant. Wir sehen jetzt auch die ersten NachahmerInnen in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin, hat Schalke auch was auf den Weg gebracht, das weiß nicht, wie vergleichbar das ist. Kannst ja gleich mal was zu sagen. Aber wie siehst du das? Als, ich meine, jetzt ist der FC St. Pauli, für den ich ja sehr große Sympathien habe, ja auch ein sehr besonderer Verein, auch mit einer besonderen besonderem Umfeld, würde ich sagen, ja, wo ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen kann, dass sowas funktioniert. Ich kann mir das auch bei Schalke vorstellen, weil die ja ein sehr großer Verein sind und sehr, sehr viel auch organisierte AnhängerInnen haben. Aber ist das so? Also ist eine andere Finanzierung in solchen Modellen auch grundsätzlich möglich, auch für Vereine, die vielleicht nicht so ein Umfeld haben, wie ihr das habt?
Ja, es ist möglich, weil, und das ist etwas, was wir auch anschieben wollen. Uns ist wichtig, das Thema Genossenschaft nach vorne zu bringen. Und das ist vielleicht für diesen Podcast das Allerwichtigste, nochmal abgesehen vom Fußball-Business. Nämlich Genossenschaften als Idee der Teilhabe, der Partizipation von auch, ob das dann Startups sind oder anderen Organisationen, die lokal sich organisieren, um sozusagen auch Verantwortung zu übernehmen, wenn es um Instandhaltungsmaßnahmen von Kinderspielplätzen, wenn es Themen des Gemeinwohls geht, dass wir natürlich sagen, auf der einen Seite, und das möchte ich auch jetzt hier nicht konterkarieren, ist der Staat natürlich für viele Dinge verantwortlich, Turnhallen, Kinderspielplätze, weil ich jetzt gerade als Beispiel genannt habe. Aber auf der anderen Seite gibt es ja Dinge, wo man sagt, man möchte in seiner Community vielleicht nochmal, ich sage jetzt mal, eine Bibliothek mit besonderem Schwerpunkt setzen oder eine besondere Form der Kinderbetreuung, wo dann Menschen Verantwortung übernehmen in einem genossenschaftlichen Modell, teilhaberisch etwas Neues auf die Strecke bringen. Und gerade im Startup-Bereich, wo wir ja viel um Transformation und Veränderung und auch teilweise vielen Startups, die Sinneswandelsfragen und vor allen Dingen aber auch sinnstiftende Dinge an Start bringen wollen, ist die Genossenschaft ein Modell, welches nicht bekannt genug ist und welches gerade, finde ich, eine große Relevanz hat, wenn du auch Mitarbeitende vielleicht frühzeitig mit einbinden möchtest. Und wir möchten Werbung für dieses Modell machen, weil wir sagen, das ist ein Modell, wo Gemeinschaft auch Verantwortung mit übernimmt. Und in unserem demokratischen, gesellschaftlichen Umfeld derzeit ist das Thema Verantwortung übernehmen, auch mal mit Dingen sich zu beschäftigen, wo man nicht nur mit Menschen zusammen ist, die 100% immer der gleichen eigenen Meinung sind, sondern wo wir vielleicht nur 60% die eigene Meinung mit, ob nun Parteien oder Organisationen oder auch Firmen vertreten, dass wir dort sagen, da wollen wir reingehen, da wollen wir uns engagieren, da wollen wir aktiv sein. Und das ist für uns als FC St. Pauli ein großer Anspruch, dass wir eben nicht immer nur gegen etwas sind, nämlich gegen Investorinnen oder gegen Oligarchen oder gegen Milliardäre, sondern wir haben einen Punkt, wir gestalten es anders und sind sozusagen Aktivistinnen für eine andere Finanzierung. Das war unsere Idee.
Mhm. Und also, du hast ja jetzt gerade so ein bisschen über Kinderspielplätze und so weiter gesprochen. Ihr seid ja nicht nur im Fußball aktiv, sondern habt auch dieses Thema gesellschaftliches Engagement, was euch total wichtig ist. Vielleicht kannst du so für die, die St. Pauli nicht so gut kennen, so ein bisschen erzählen, was sind es für Dinge, die ihr da tut und warum ist es für euch so wichtig und so zentral?
Ja, wir sehen uns eigentlich gar nicht besonders. Das wird natürlich von außen in einem, da jetzt mal Wirtschafts- und Sportzweig, der das nicht besonders kultiviert, dass man zum Beispiel Nachhaltigkeitsberichte schreibt, dass man, wir sind der einzige Verein, der einen gesamten Gemeinwohlbericht erstellt hat. Wir kümmern uns, und das ist wiederum von unserer Mitgliedschaft und Fans seit ungefähr Mitte der 80ern angeschoben worden, darum, dass ihr Menschen ein Umfeld erhalten, was gerade diskriminierten Gruppierungen, teilweise Minderheiten gegenüber ein bisschen ein Safe Space ist und dass wir uns für Geflüchtete und bessere Lebensbedingungen einsetzen, dass wir hier einen obdachlosen Duschbus auf unserem Südkurvenvorplatz installieren, dass wir sehr viele themenspezifische Sachen hier für unser Viertel auf St. Pauli für Obdachlose initiieren, dass wir auch diese Themen Finanzregularien ansprechen in unserem Kerngeschäft, wenn man so will. Das sind eigentlich so Aktivitäten, die sich dann dadurch kennzeichnen, dass wir natürlich vor allen Dingen für jetzt die Schlagworte Diversität, Integration, lieb doch, wen du willst, stehen. Und dafür natürlich aber auch im gesamten Bundesgebiet, wenn wir auswärts fahren, nicht von allen, aber auch von einigen bis inzwischen im politischen Umfeld vielen anderen Fangruppierungen natürlich auch gerne kritisiert werden, uns gerne die Doppelmoral vorgehalten wird und ähnliches. Und ich kann immer nur sagen, da muss ich immer müde lächeln, weil wir verzichten auf Basis von Entscheidungen, die unsere Mitglieder getroffen haben, alleine auf circa 3 bis 5 Millionen Euro jährlich, die wir nicht vereinnahmen, weil wir gesagt haben, wir verkaufen unseren Stadionnamen nicht. Wir vermarkten unsere Zeit vor dem Anpfiff nicht, weil es eine Einsingphase ist. Und genauso bei unseren Mitgliederversammlungen, und das war, finde ich, immer besonders eindrucksvoll, ein 16-jähriges Mitglied aufgestanden ist und uns gebeten hat, mit einem sauber vorgetragenen Antrag zu sagen, es wäre toll, wenn unser Merchandising nachhaltig produziert wird. Das hat natürlich bei uns Verantwortungsträgern erstmal dazu geführt, dass wir festgestellt haben, unsere Marge am Merchandising, was einer unserer Hauptgeschäftsfelder ist, natürlich reduziert wird, weil wir auf der einen Seite versuchen, nicht allzu teuer anzubieten, dann aber ökologisch anbieten. Und das heißt, wir kaufen teuer ein, verkaufen nicht deutlich teurer als unsere Wettbewerber und haben damit natürlich nur eine ganz geringere oder eine deutlich geringere Gewinnspanne. Das ist also eigentlich für uns von Nachteil, wenn man sagt, wir brauchen aber das Geld, um vielleicht einen Stürmer zu kaufen, der dann uns gegebenenfalls ein Tor schießt. Und trotzdem ist es das Richtige, was wir tun. Und es ist eben auch eine Glaubwürdigkeit, die wir damit repräsentieren. Und ich glaube, das ist unser Weg und den wollen wir gehen. Und wenn wir natürlich hier auch viele Anfragen in den letzten Wochen bekommen haben, seid ihr initiativ auf Demonstrationen, dann ist es die Personalabteilung des FC St. Pauli, die natürlich auch den Mitarbeitenden für diese Demonstration Freistellungen erteilt und unsere Mitarbeitenden dazu in dem Sinne aufruft zu sagen, hey, seid doch mit dabei, wenn ihr Zeit habt. Und das ist für uns als Arbeitgeber und Organisation dann auch wiederum gesellschaftliches Engagement und selbstverständlich.
Du hast es gerade auch schon ein bisschen angesprochen, dass ihr auch ein Verein seid, der auch aufgrund von Haltung polarisiert und das auch wahrnehmbar ist, zum Beispiel bei Auswärtsfahrten. Auch das ist mir schon aufgefallen, wenn man auf dem Auswärtsspiel von euch ist. Woran glaubst du, liegt das? Das sagt ja auch was über Gesellschaft insgesamt aus. Und das, was du gerade beschrieben hast, für euch, könnte ich in vielen Bereichen auch aus meiner politischen Arbeit beschreiben. Ja, auch da für die Grünen oder auch wenn es die Linken sind oder Sozialdemokraten, da geht es jetzt nicht um Parteien. Wenn man da für progressive Werte einsteht, dann ist es härter gerade so. Weil unsere Gesellschaft sich anders politisiert, aber auch anders polarisiert ist zurzeit. Gleichzeitig gibt es ja auch die Haltung im Sport, das erlebe ich auch, wenn ich mit Freunden spreche, die vielleicht von anderen Vereinen Fans sind, dass man einen Bereich haben will, der irgendwie unpolitisch ist, ja, wo man einfach zum Fußball gehen kann, sich das Spiel anguckt, sich über die Spieler aufregt, über den Trainer sein Bier trinkt und dann irgendwie wieder nach Hause geht und nichts mit dem zu tun hat, was irgendwie in den Nachrichten jetzt schon irgendwie so nervig ist. Was meinst du, woran liegt das und meinst du, dass das überhaupt geht? Kann Sport überhaupt unpolitisch sein oder ist es nicht automatisch auch politisch, was dort verhandelt wird im Stadion?
Ja, das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Also natürlich kann der Fußball oder kann der Sport sich bemühen, unpolitisch zu sein, ist nur schwierig, wenn bereits die Entscheidung, welches Wasser du morgens trinkst, aus meiner Sicht eine politische Entscheidung ist. Insofern ist jede menschliche Handlung und Regung fast, ja, etwas Politisches. Die Frage ist, wie sehr du es politisierst, nach außen trägst und andere Menschen damit, mit anderen Menschen darüber sprichst. Wir haben für den FC St. Pauli seit Jahrzehnten eine klare Haltung zu dem Thema. Für uns ist Fußball politisch und für uns ist es eine Plattform, um selbstverständlich auch eine politische Haltung und auch Werte zu transportieren. Und alles andere halten wir für ein Stück weit sogar verlogen, ist ein zu hartes Wort, aber es sagt eben, ja, oder es manövriert einfach Themen aus, die in jedem Fußballstadion und jedem Sportarena letztlich doch stattfinden. Das fängt an mit der Auswahl der Sponsoren, wo wir natürlich auch drauf achten, dass sie in einem ESG-Check unsere Werte vertreten und auch unsere Werten in dem Sinne standhalten können. Und es hört damit auf, dass wir denjenigen, die sagen, sie brauchen auch den Space für keine Politik, sage ich mal, weil sie von den Nachrichten genervt sind, weil sie von den Krisen und auch Veränderungen dieser Gesellschaft inzwischen genervt sind, kann der FC St. Pauli nicht deswegen nicht politisch sein, sondern gerade in diesen Zeiten, wo es arkelig ist, wo viele Veränderungen, viele Menschen verunsichern, ist der FC St. Pauli für viele eine Heimat und, wie ich das vorhin gesagt habe, auch ein Safe Space für Menschen vieler und aller Couleur, um sich hier wohlzufühlen, um ihresgleichen oder zumindest Menschen, von denen man weiß, die sind zu einem großen prozentualen Anteil ähnlich gestrickt. Das ist für die hier dann eine Wohltat, zu 17 Heimspielen zu kommen. Und dieses Haus wollen wir sein, dieser Veranstaltungsort wollen wir sein, dieser Austauschort wollen wir unbedingt sein. Und ich wiederhole das nochmal, es ist, glaube ich, in diesen Zeiten so wichtig, auch wenn wir uns nicht in allem einig sind und auch wenn die Themen wahnsinnig komplex und diffizil sind, auch die Menschen mitnehmen, ihnen zu erklären, wie diffizil sie sind und wie differenziert man an Sachen rangehen muss, statt einfach mit billigen und einfachen Lösungsvorschlägen zu kommen und auch mal Resilienz zu üben und zu verharren, wie wir zum Beispiel gerade, und ich will das gar nicht hier ausklammern, eine Diskussion um einen Stadionsong haben, der seit 20 Jahren wirklich emotional die Herzen anspricht, das Herz von St. Pauli, wir aber durch eine übrigens nicht durch den Verein vorgenommene Recherche, sondern unseres Museums, die dann aber nicht, das Museum gehört nicht uns, sondern es ist ein eigenständiger Verein und wir dann dort festgestellt haben, ups, der Songtextschreiber ist sehr tief oder hat eine sehr dunkle Nazi-Vergangenheit und können wir hier einen Song für alle, wo wir uns auch für Minderheiten einsetzen, können wir so einen Song hier voller Inbrunst singen, ja oder nein? Das wirft natürlich riesige Fragen und Verwerfungen auf. Und dass man aber Menschen erklärt, sie auf den Prozess mitnimmt, warum das so schwer ist und warum auch kein, in dem Fall jetzt Oke Göttlich, irgendwelche Entscheidungen einfach von oben herab trifft, sondern zu sagen, wir nehmen uns die Zeit, wir machen eine Dokumentation, wir hören uns die Pros, Cons und auch die Dokumentation an, um am Ende zu einem Entschluss zu kommen, der vielleicht auch nicht basisdemokratisch sein kann, dann aber zu erklären, warum das denn eigentlich basisdemokratisch nicht geht. Wir können doch einfach 50.000 Mitglieder auf den Knopf drücken lassen, ja, nein oder vielleicht oder ja, nein oder anderer Song. Das ist aber keine Entscheidung für eine Basisdemokratie aus einem ganz einfachen Grund. Ab welchem Prozentsatz würden wir denn bestimmen wollen, dass sich Menschen nicht mehr wohlzufühlen haben oder sich wohlzufühlen haben? Sind es 90-10%? Sind es 70-30%? Oder sind es 51-49%? Und das ist gerade für einen Verein, der für Minderheiten häufig einsteht, natürlich eine wahnsinnig schwierige Diskussion, weil wir sagen, Leute, selbst wenn sich 15% der Leute nur nicht wohlfühlen würden, diesen Song weiter zu singen oder zu hören, dann ist das etwas, was wir, wenn es zu einem Thema geworden ist, uns damit auseinanderzusetzen haben. Und das ist vielleicht noch ein Satz über den FC St. Pauli. Wir stehen hier dafür, dass wir um eine bestmögliche Entscheidung ringen. Wir haben nicht immer die richtige oder die falsche. Wir ringen hier gemeinschaftlich um die bestmögliche Lösung. Und das macht diesen Verein aus. Und das kann drei andere Präsidenten sein oder Präsidentinnen oder fünf andere demnächst. Ich hoffe, dass sich das der FC St. Pauli immer bewahren wird.
Das ist, glaube ich, auch das, was wir uns für die nähere politische Zukunft vielleicht wünschen dürfen. Und deswegen nehme ich das als Abschlusswort. Uke, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und alles Gute. Und wir müssen alle dazu beitragen, dass es demokratisch abgeht und dass wir auch, wenn wir Parteien kennenlernen oder haben, wo wir nicht immer einer Meinung sind, dass wir versuchen, uns zumindest den gesichert Rechtsextremen möglichst weit vom Leib halten können.
Vielen Dank.
Danke.
Und viel Erfolg.
Tschüss.
Ciao, euch auch. Bis denn.
Rasmus, wie war das? St. Pauli ist dein Verein, ne?
Ist wohl so, ja.
Aber wie fandest du das Gespräch? Vielen Dank.
Ja, das ist...
Lässt mich einfach auflaufen hier.
Nein, du hast eine Frage gestellt, ich habe sie konkret beantwortet. Normalerweise kriegt man als Politiker mal den Vorwurf, nicht Fragen konkret zu beantworten. Nein, ich fand es super spannend. Also ich finde, dass logischerweise St. Pauli ein spannender Fußballverein ist, viele Sachen richtig macht, aber auch vor allem das Gespräch mit Oke. Ich nehme den als sehr reflektiert wahr und ja auch den Wunsch, beispielsweise so Themen auch vielleicht im europäischen Kontext zu regulieren und anzugehen und es nicht den Fußballverein selbst zu überlassen. Das ist ja sehr deutlich geworden. Das hört man meistens von Präsidenten von Profisportvereinen sehr selten. Die wollen ja meistens immer alles alleine entscheiden und wünschen sich, dass sich Politik raushält. Und da hat er eine andere Haltung und das finde ich sehr gut.
Also ich fand es total verrückt, weil es so sehr Wirtschaftstalk war auch. Ne? Also ich habe natürlich auch ein bisschen mehr Fußballtalk erwartet. Aber Oke ist ja wirklich eingestiegen direkt mit den klassischen BWL-VWL-Vokabeln zum Teil auch. Ne? Und hat da einfach, glaube ich, eine sehr, auch eine sehr wirtschaftliche Draufsicht auf die ganze Geschichte und natürlich so ein bisschen einen Blick darauf, wie St. Pauli in diesem ganzen System Fußball wirkt. Also ich habe gemerkt, mein Kopf musste sehr arbeiten, aber ich fand es wahnsinnig interessant.
Ja, und ich meine, das ist ja ein gutes Beispiel auch dafür, dass alle Fußballvereine, auch der FC St. Pauli, inzwischen super kommerzialisierte Vereine sind. Und es gibt Möglichkeiten, damit auch anders umzugehen, beispielsweise durch die Genossenschaft, über die Oke ja auch gesprochen hat. Aber du kannst gar kein Bundesliga-Verein sein, wenn du diese Perspektive, so eine wirtschaftliche Perspektive nicht auch an den Tag legst, weil so funktioniert das Geschäft. Und da ist der Fußball ja auch nochmal deutlich krasser als andere Sportarten. Und deshalb fand ich es auch so spannend, in dieser Money Matters-Staffel auch über Sport, Profisport, Profifußball zu sprechen, weil es offenkundig sehr, sehr starke Wirtschaftsaspekte hat und vielleicht aber oft nicht so besprochen wird.
Ja, wollen wir die Staffel 3 dann mit dieser Bonusfolge mal zumachen?
Das können wir machen.
Das können wir machen. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben, auch diese Staffel wieder. Vielen, vielen Dank an alle TechnikerInnen und OrganisatorInnen im Hintergrund und natürlich Rasmus, vielen Dank, du bist der beste Podcast-Partner.
Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, Annalena, mir hat das auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. War eine ganz tolle Staffel mit sehr, sehr spannenden Gästen und sehr unterschiedlichen Themen und ich freue mich auf mehr.
Yes, ihr Lieben, wir hören uns in Staffel 4. Bis dann. Ciao.
Wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet, beispielsweise mit Fragen oder aber auch Themenwünschen für Folgen von Money Matters. Folgt mir dafür am besten bei Social Media und schreibt mir dann dort auch direkt.
Yes, und ansonsten könnt ihr Sprachnachrichten schicken. Das funktioniert auf Rasmus' Website. Alle Links sowohl zur Website als auch zu den Social Media Kanälen findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch auch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns unbedingt eine Bewertung da. Je mehr gute Bewertungen wir haben, desto mehr Menschen sehen diesen Podcast und können diese Inhalte entdecken.
Und abonniert gerne auch den Podcast, denn dann erfahrt ihr als Erste, wann es weitergeht.
Yes.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.